Hoc est enim podcast meum, quod pro vobis emittitur.
Ja, herzlich willkommen zur 6. Folge von Homo Incredulus. Und heute möchte ich gerne darüber sprechen, ob es einen Widerspruch zwischen Glaube und Wissenschaft gibt oder vielleicht nicht und was ich so dazu denke. Aber zuerst gibt es mal wieder ein evolutionsbiologisches Fundstück der Folge. Was mich besonders fasziniert hat, wenn man sich mit der Anatomie von Wirbeltieren beschäftigt, also von allen Tieren, die so ein Skelett haben wie wir, also Fische, Amphibien, Reptilien, Sauropsiden und Säugetiere, grob unterteilt, dann ist es die Entwicklung des Kiefergelenks und die Entwicklung unseres Hörapparats. Ein wichtiger Teil unseres Mittelohrs sind nämlich drei kleine Knöchelchen. Davon hat bestimmt jeder schon mal gehört. Der Hammer, der Amboss und der Steigbügel, die den Schall vom Trommelfell zum ovalen Fenster, also somit zum Mittelohr leiten. Diese drei kleinen Knochen lassen sich mittlerweile ziemlich gut herleiten aus Kieferknochen. Und so haben zum Beispiel ursprünglichere Taxa wie Fische und Amphibien zum Beispiel nur ein Gehörknöchelchen, nämlich die Columella, die dann bei uns zum Steigbügel wurde, beziehungsweise homolog zum Steigbügel ist. Und die anderen beiden Knochen, also Hammer und Amboss, sind bei denen noch im Kiefer integriert. Und jetzt ist es so, dass man tatsächlich mittlerweile so viele fossile Übergangsformen gefunden hat innerhalb der Evolution der Säugetiere. Also es gibt Sauropsiden, ursprüngliche Reptilien, dann gibt es so ein Taxon, das heißt säugetierähnliche Reptilien, über die reptilienähnlichen Säugetiere hin zu den modernen Mammalia, also Säugetieren. Und in dieser Fossilreihe findet man eigentlich schon einen lückenlosen Ablauf der Entwicklung von den Knochen, die noch im Kiefer sitzen, also bei den ursprünglichen Fossilien und Taxa des Os quadratum, was dann zum Amboss wurde, und des Os articulare, was dann zum Hammer wurde. Und der Übergang ist ja fast lückenlos. Und das fand ich einfach total faszinierend, dass man mittlerweile die Fossilien hat, die Evolution der unserer Gehörknöchelchen, die aus dem Kiefer ins Ohr gewandert sind, nachvollziehen kann. Ich würde sagen, dass mein Studium der Biologie mit dazu beigetragen hat, dass ich mich zum Atheisten entwickelt habe. Und deswegen geht es in meinem heutigen Thema um die Frage, die mir auf meinem Weg hin zum Atheismus und zum Naturalismus oft begegnet ist, und zwar die, ob sich Religion bzw. religiöser Glaube und Naturwissenschaften widersprechen oder vielleicht sogar ausschließen. Als ich mich jetzt nochmal ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigt habe, aber auch früher schon, bin ich halt immer wieder auf eine Meinung gestoßen, die unter moderaten Christen und auch Naturalisten und Naturwissenschaftlern so anscheinend die allgemein akzeptierte Annahme zu sein scheint. Und zwar kann man das so zusammenfassen: Glaube und Wissenschaft widersprechen sich eigentlich nicht, sondern beschäftigen sich mit unterschiedlichen Sphären oder betrachten unterschiedliche Aspekte der Wirklichkeit. Während die Naturwissenschaften nach dem Wie, also nach den Mechanismen der Natur fragt, wie funktioniert was, wie entwickeln sich zum Beispiel Lebewesen, ja, wie laufen chemische Reaktionen ab, stellt die Religion oder der Glaube ganz andere Fragen. Und zwar die Frage nach dem Warum. Warum sind wir hier? Was ist der Sinn des Lebens? Warum gibt es überhaupt etwas? Ja, warum ist da was? Warum ist nicht einfach nichts? Eigentlich müsste es also deswegen gar keinen Konflikt zwischen Glauben und Wissenschaft geben, sondern die können sich eigentlich sogar sinnvoll ergänzen in ihrer Herangehensweise an die Realität und den Dingen, nach denen sie suchen. Eine ganze Zeit lang habe ich dem tatsächlich auch genau so zugestimmt und habe das auch oft so wiedergegeben, bis ich dann aber irgendwie gemerkt habe, dass das, also jetzt bei mir, ich kann ja von anderen nicht sprechen, aber bei mir auch so eine Strategie war, mit meinen immer stärker werdenden Zweifeln umzugehen, weil also sowas, ne, so eine Sichtweise ist natürlich was, was man als moderater Mensch oder als Mensch, der sich als aufgeklärt hält, gerne von sich gibt, weil es irgendwie so reflektiert und so differenziert wirkt und so aufgeklärt klingt. Und man sich natürlich auf diese Weise aus einer klaren Haltung recht gut herauswinden kann. Wobei ich jetzt natürlich nicht sagen will, also auf keinen Fall sagen will, dass man zu allem eine klare Schwarz-Weiß-Meinung haben sollte. Also auf keinen Fall. Was ich aber glaube, ist, dass es mit eben dieser Glaube und Wissenschaften ergänzen sich Einstellungen, ziemliche Probleme gibt, wenn man länger darüber nachdenkt und spezifischer wird und eine einigermaßen klare Haltung in dieser Angelegenheit vielleicht doch nicht allzu schwierig zu erreichen ist. Ich habe mal 3 bis 4 Aspekte, also 3 bis 4, weil die sich teilweise überschneiden, herausgearbeitet, die finde ich problematisch oder Probleme aufwerfen bei dieser Einstellung oder bei dieser Ansicht, dass sich Glaube und Wissenschaft nicht widersprechen. Also der erste Aspekt ist Gott selbst oder eine Gottheit selbst. Letztendlich ist es ja so, ob es einen Gott gibt oder nicht, ist ja eigentlich eine ganz einfache wissenschaftliche Hypothese. Natürlich müsste man in so einem Fall, also wenn man das als wissenschaftliche Hypothese aufstellt, den zu belegenden oder zu widerlegenden Gott klar definieren. Und hier, an der Stelle hapert es oft schon, weil während eher fundamentalistische Gläubige ein, so habe ich das erfahren, relativ klares Gottesbild haben, also wie ist Gott, wie verhält sich Gott, was darf man bei Gott, was denkt Gott, wie spricht Gott mit einem und so weiter, ist bei Fundamentalisten oft eher klar als bei moderateren Gläubigen, wo das Gottesbild immer schwammiger und schwurbeliger und in meinen Augen letztendlich auch damit immer wertloser wird, weil es dann immer weniger bedeutet. Also je schwurbeliger und unklarer ein Gottesbild oder eine Gottesdefinition wird, desto weniger bedeutet sie letztendlich. Also die extremste Einstellung, der ich begegnet bin und ich finde, der man auch oft begegnet und an der Stelle, also wo ich auch dann in meiner Entwicklung schon mal war, ist diese, so eine Einstellung oder so eine Gleichstellung Gottes mit dem Universum. Also Gott ist irgendwie alles, Gott ist die Natur, ja, so ein bisschen spinozistisch halt, so pantheistisch oder wie man dazu sagen kann. Da ist es einfach so, dass man hier ein Wort, also Universum oder Natur, durch ein anderes Wort, nämlich Gott, ersetzt, ohne dadurch irgendwas zu gewinnen. Also das, was letztendlich nichts bringt. Also wir haben ja ein Wort fürs Universum oder für die Natur und es einfach Gott zu nennen, bringt keinen Gewinn. Also genauso könnte ich das Universum Hubert nennen. Das würde genauso wenig ändern. Also um zurückzukommen zum Punkt, letztendlich ist die Aussage, es gibt einen Gott, eine Hypothese, die man aufstellt und die natürlich dann nach einer Definition dieses Gottes fragt, aber viel wichtiger ist eben, sobald die Annahme ist bei dieser Definition, dass es eine bestimmte Gottheit gibt und ein Teil dieses Gottesbildes auch ist, dass diese Gottheit, die du annimmst, in irgendeiner Weise in die Welt und die Realität eingreift, was ja wahrscheinlich bei den meisten Religionen der Fall ist. Also ich vielleicht gibt es auch welche, wo das nicht der Fall ist, aber ich würde sagen, bei den meisten Religionen, die an einen Gott oder mehrere Götter glauben, ist auch Teil der Religion, dass diese Gottheit oder diese Gottheiten in die Welt real eingreifen. Und sobald es halt der Fall ist, dass eine Gottheit real in die Welt, in die Realität eingreift, ist die Frage nach der Existenz dieser Gottheit keine transzendente mehr. Weil dann geht es nämlich um die Änderung oder den Einfluss einer bestimmten Entität auf die Realität. Sie wird also in diesem Fall Teil der erfahrbaren und somit eigentlich auch messbaren Realität. Und schon haben wir ein Verschwimmen der Grenzen und somit eine Widersprüchlichkeit, wenn Gott Dinge tut, die den nach naturwissenschaftlichen Erkenntnissen möglichen Dingen widerspricht. Und schon haben wir einen Konflikt zwischen Glaube an den Gott und der naturwissenschaftlichen Weltsicht. Der Aspekt geht über in den zweiten Aspekt, den ich mir so notiert hatte, und das sind Wunder. Das ist letztendlich, ja, das hatte ich schon gesagt. Also, ne, Wunder gehen, finde ich, oft oder gehen wahrscheinlich meistens einher, oder das ist das, was, wo man sagen würde, das definiert auch irgendwie was eine Gottheit kann. Also Dinge, die eigentlich auf natürliche Weise, was auch immer das heißt, nicht möglich sind zu tun. Weil sonst, also wenn man bräuchte keinen Gott, der auch nur Dinge machen kann, die ein Mensch oder eine Maschine oder so machen können. Deswegen ist Wunder irgendwie sowas, was auch sehr, sehr schwammig im Begriff ist. Also es ist ja auch letztendlich auch noch nicht gezeigt, oder es gibt auch keine klare Definition für übernatürliche Sachen. Aber ich würde jetzt Wunder erstmal annehmen als was den physikalischen Gesetzmäßigkeiten, den Naturgesetzen dieser Welt widerspricht. Und sobald man davon ausgeht, dass eine Gottheit Wunder verüben kann, ja, Tote auferwecken, Gliedmaßen bei Menschen nachwachsen lassen oder was auch immer, dann sagt man ja wieder aus, dass hier ein Eingriff stattfindet oder eine Manipulation der physikalischen Realität, und zwar eine, die der wissenschaftlichen Weltsicht widerspricht. Und schon haben wir wieder einen Widerspruch zwischen naturalistischer Weltsicht, naturwissenschaftlicher Weltsicht und Glaube. Es sei denn natürlich, sowas würde tatsächlich mal gemessen werden. Also Wunder sind ja Veränderungen in der wahrnehmbaren Realität, und somit müssten sie auch messbar sein. Was halt bisher nicht geklappt hat. Es gibt ja diese eine große Studie, die Wirkung von Gebeten auf die Genesung von Kranken, ich glaube, nach einer Operation überprüft, und die hat ja halt zum Beispiel keinen Effekt gezeigt. Und mir ist halt auch keine Studie bekannt, die irgendwie sowas ja tatsächlich gemessen hat. Ich also jedenfalls auf einer, wenn man jetzt Meta-Analysen durchführt. Es gibt ja diese Seite Why doesn't God heal amputees oder so? Das finde ich eigentlich eine ganz interessante Frage. Aber das führt jetzt zu weit. Ich war ja gerade bei den Aspekten, die ich finde relevant dabei sind, bei dieser Frage, ob es einen Widerspruch zwischen Glaube und Wissenschaft gibt. Und also bei Wundern ist es eben der Fall, dass, ne, wenn man sagt, wir haben hier ein Phänomen, was nicht erklärbar ist und was auch gar nicht wissenschaftlich messbar sein kann oder sein darf, dann haben wir ja schon wieder einen Widerspruch. Und der dritte Aspekt ist die Vorstellung von einer Seele. Also die Vorstellung einer Seele ist wahrscheinlich nicht unbedingt was zwangsläufig mit jeder Art von religiösem Glauben einhergeht, aber jedenfalls aus dem christlichen Glauben, aus dem ich komme, ist die Vorstellung einer unsterblichen, vom Körper unabhängig existierenden Seele essentiell. Mit den aktuellen biologischen, medizinischen Erkenntnissen ist eine solche Vorstellung der Seele aber nicht vereinbar. Also mittlerweile ist ziemlich gut nachgewiesen, dass mein Bewusstsein, also mein Ich, meine Persönlichkeit eine Emergenz meiner Gehirnfunktion sind. Also mein Bewusstsein gibt es nicht ohne mein Gehirn. Und wenn mein Gehirn zum Beispiel auf physischer Ebene verändert wird, verletzt zum Beispiel, verändert sich auch meine Persönlichkeit. Also was kann man letztendlich auch künstlich erzeugen, ja, durch Drogen. Also ne, wenn man Drogen zu sich nimmt, dann wird einfach auf chemischer Ebene wird dein Gehirn verändert, also verändert sich auch deine Persönlichkeit. Es gibt aber auch natürlich so ziemlich eindrückliche Beispiele von Hirnverletzungen, die dann mit wirklich starken Persönlichkeitsveränderungen einhergehen. Also ich habe bei der Recherche auch Artikel gefunden, die eigentlich mittlerweile sagen, dass so eine Persönlichkeitsveränderung aufgrund von Hirnschädigungen eigentlich fast die Regel sind. Also vor allen Dingen, wenn das Gehirn im vorderen Bereich, also im präfrontalen Kortex verletzt wird, dann ist so eine Persönlichkeitsveränderung in der Regel, dann ist die da in der Regel. Ich habe mal drei recht eindrückliche Beispiele von solchen Persönlichkeitsveränderungen aufgrund von Hirnschädigungen herausgesucht, einfach weil ich die, ja, weil ich es ganz interessant fand, einfach mal so konkrete Beispiele zu haben. Und zwar einmal, das kennen vielleicht auch einige, ist es Phineas Gage. Das war ein Mann aus dem 19. Jahrhundert, der war so Vorarbeiter bei einer Eisenbahngesellschaft und der hat während Bauarbeiten und während einer Explosion, die da stattgefunden hat, um irgendwie Fels wegzusprengen, hat der einen Metallstab durch sein Auge ins Gehirn getrieben bekommen, hat es überlebt, hatte aber im Nachgang dieses Unfalls extreme Persönlichkeitsveränderungen. Also der war irgendwie vorher wohl bekannt als ein sich gut benehmender, respektabler, kluger Geschäftsmann bekannt und wurde nach dem Unfall also immer mehr unzuverlässig, unfreundlich, aggressiv, verantwortungslos und so weiter. Also hat wirklich eine starke Persönlichkeitsveränderung durchgemacht. Dann gibt es einen ähnlichen Fall von Edward Muybridge, auch aus dem 19. Jahrhundert, der hatte einen Reitkutschenunfall und wurde schwer am orbitofrontalen Kortex verletzt und war daraufhin letztendlich, ähnlich wie bei Phineas Cage, danach auch aggressiv, ja, emotional, instabil, impulsiv und so weiter. Und das gipfelte dann alles darin, dass er seine Frau erschossen hat, als er herausgefunden hat, dass sie fremdgegangen ist. Das letzte Beispiel fand ich irgendwie besonders beeindruckend. Also es ist das Beispiel von einem 40 Jahre alten Lehrer aus den 2000er Jahren, also ist noch nicht so lange her, der einen starken Hang zur Kinderpornografie entwickelt hat und dann auch letztendlich als Pädophil diagnostiziert wurde. Und bis hin, dass er eben aus seiner Familie quasi entfernt wurde und dann sich irgendwann rausgestellt hat, dass der einen Hirntumor hatte im orbitofrontalen Kortex. Also das ist so quasi so hinterm Auge, vorne hinterm Auge, der daher Funktionsstörungen hervorgerufen hat. Und dann haben die den Tumor entfernt, woraufhin sich die Symptome aufgelöst haben. Also das fand ich schon echt ziemlich interessant und total beeindruckend, dass eben so eine rein physische Krankheit des Gehirns so eine starken Persönlichkeitsänderung nach sich ziehen kann. Das heißt halt also, wenn ich eine Religion habe, die voraussetzt, dass es eine Seele gibt, wie es beim Christentum ja in der Regel der Fall ist, also die Wiederauferstehung ist ja was eher auf die Seele, also auf irgendwie so einen unsterblichen Teil meiner selbst bezogen ist, dann kann ich nicht gleichzeitig die naturwissenschaftliche belegbare Ansicht vertreten, dass mein Ich, also meine Persönlichkeit letztendlich nur Teil meiner höheren Hirnfunktionen sind. Also das ist halt, und es ist ja mit anderen Sachen eben auch so, ne? Wenn ich die Naturgesetze akzeptiere, kann ich eigentlich nicht gleichzeitig an Wunder glauben. Wenn ich akzeptiere, die naturalistische Weltsicht akzeptiere, dass die Welt mehrere Milliarden Jahre alt ist und sich so entwickelt hat, wie sie sich augenscheinlich entwickelt hat, dann kann ich nicht gleichzeitig an den Schöpfungsbericht glauben, jedenfalls nicht im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt immer Möglichkeiten, sich rauszuschwurbeln, aber dann wird halt eben immer alles immer schwurbeliger und schwurbeliger, je mehr man naturwissenschaftliche Kenntnisse erlangt. Und das führt mich zu meinem letzten Aspekt, nämlich den sogenannten God of the Gaps, den Gott der Lücken, der so ein theologischer Begriff ist oder so ein Begriff für einen Gott, der eben letztendlich immer da einspringt, wo wir noch Lücken haben in unserem naturalistischen Wissen, wie die Welt funktioniert. Also als die Wissenschaft recht jung war oder noch gar nicht existent quasi, da gab es ziemlich viel Raum für göttliche Erklärungen. Also was ist ein Regenbogen? Was sind Gewitter? Was sind irgendwelche psychischen Krankheiten wie Schizophrenie? Ja, da konnte man das mit Besessenheit erklären oder was auch immer. Aber je mehr naturalistische Erklärungen es gibt für die Welt, wie sie funktioniert, desto weniger und desto kleiner werden die Lücken, in die Gott noch passt. Und desto schwurbeliger und desto schwammiger wird natürlich auch das damit verbundene Gottesbild. Also wenn es hier eine Ergänzung gibt zwischen Naturwissenschaft und religiösem Glaube, dann einfach nur diejenige, dass der Glaube immer nur noch die Lücken füllt, die noch übrig bleiben, was wir nicht über die Welt wissen. Ja, da will ich jetzt nicht sagen, dass wir schon viel über die Welt wissen, aber man kann schon ziemlich gut den Verlauf sehen, wenn man sich jetzt die moderaten Gottesbilder anguckt, dass sie halt immer, immer schwammiger werden, je mehr wir über die Welt auf naturwissenschaftliche Weise erfahren. Also wir können jetzt, ja, wir wissen, wie physikalischen Regenbogen funktioniert, was das ist. Da braucht man letztendlich keinen Gott mehr, der den in den Himmel malt. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ein plakatives, einfaches Beispiel, aber so funktioniert das ja eigentlich immer. Es sei denn halt, man legt wieder so eine Art Doppeldenk an den Tag und ja, verschließt sich oder ja, es gibt ja so kognitive Strategien, um einfach Sachen zu ignorieren. Dann funktioniert es natürlich. Aber oder man braucht halt eben so ein spinozistisches, schwurbeliges Gottesbild mit, naja, Gott ist irgendwie alles oder Gott ist derjenige, der den ersten Stein ins Rollen gebracht hat und so. Aber ja, dann letztendlich wird Gott hat immer weniger Raum in einem naturalistischen Weltbild. Und ja, und ich als Fazit finde ich, kann ich eigentlich nur sagen, dass ich der Aussage, dass ich eine naturwissenschaftliche Weltsicht und ein religiöser Glaube ergänzen, eigentlich nur noch sehr eingeschränkt zustimmen kann. Das trifft nämlich so lange zu, wie der betreffende Glaube auf eine Gottheit oder eine Entität gerichtet ist, die keinerlei Einfluss auf die physische oder also physikalische Realität hat. Und in diesem Fall, finde ich, ist eine Gottheit dann sowieso wertlos. Ja, ich hoffe, es war irgendwie plausibel. Meine Aspekte, die ich vorgebracht habe, meine Argumente waren einigermaßen nachvollziehbar und auch sinnvoll. Jedenfalls ist es so, ja, einiges von dem, was mich halt dann letztendlich dazu geführt hat, dass ich jetzt sagen würde, eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist und die Diplomatie mal weglässt, lässt sich eine naturalistische, naturwissenschaftliche Weltsicht nicht mit einer Religion oder einem Glauben vereinbaren, der auf einen Gott gerichtet ist, der tatsächlich in die Welt eingreift und mein Leben verändert oder physikalische Dinge verändert, die eine Parklücke schafft, wenn ich für eine Parklücke bete, die Tote auferweckt. Ja, sowas, das ist, an der Stelle funktioniert das einfach nicht mehr. So, danke wieder mal fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen zum Nachdenken anregen. Wahrscheinlich ist auch nicht jeder einverstanden. Es gibt sicherlich auch gute Argumente gegen meine Argumentation jetzt. Ich freue mich immer, wenn ich vielleicht mal einen Kommentar bekomme. Ansonsten macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.